Das Russland des Jahres 1914 ist ja ein ganz eigenartiges Gebilde. Geografisch ist es riesig. Das politische Machtzentrum ist der Zar in St. Petersburg. Russland ist überwiegend bäuerlich. Eine der bestimmenden sozialen Kräfte ist nach wie vor der Adel. Gleichzeitig, und das betonten Sie in Ihrem Vortrag, gab es industrielle Zentren in Russland. Und die gleich in sehr moderner Form, also hoch konzentriert und zentralisiert. In diesen Industrieanlagen steckte ja nun auch viel ausländisches Kapital. Daher meine folgende Frage. Was waren denn von oben, neben dem Adel, die bestimmenden oder herrschenden Kräfte in Russland? Gab es eine eigenständige russische Bourgeoisie? Und wenn ja, wie hegemonial war sie gegenüber den anderen dominanten sozialen Kräften in Russland?
Das Russland im Jahre 1914 ist in der Tat ein sehr komplexes Gebilde. Politisch gesehen war es eine zaristische Autokratie und das schon seit mehr als 300 Jahren. Nämlich im Jahre 1913 hat der Zar das 300. Jubiläum der Romanow-Dynastie gefeiert. Zu dem Zweck ist er durch das ganze riesige Land gefahren, hat seine Untertanen inspiziert und stieß dabei auf komplexe soziale Strukturen. Neben der Autokratie und ihrer Trägerklasse, das ist der russische Adel, gab es nämlich auch eine neue, seit Ende des 19. Jahrhunderts entstandene Großbourgeoisie, verbunden mit dem Industrialisierungszyklus seit den 1880er, 1890er Jahren. Das war eine Großbourgeoisie, Eigentümerin der großen industriellen Anlagen, sowohl in der Hauptstadt St. Petersburg wie auch in den anderen Industriezentren, das wären vor allem Moskau, das war das Zentrum der Textilindustrie, dann das alte Industrierevier im Ural, ein altes Hüttenrevier, dann das neue Hütten-, Eisen- und Kohlerevier im Donbass, in der heutigen Ukraine, und das Erdölrevier jenseits des Kaukasus in Baku, in Aserbaidschan. Auch ausländisches Kapital ist nach Russland geströmt, vor allem seit den 1890er Jahren. Das war in erster Linie französisches, belgisches, britisches, zu kleinen Teilen auch deutsches Kapital, das sowohl im Bergbau wie in der Metallindustrie, wie auch in der städtischen Wirtschaft und in den Banken aktiv war. Das war die Auswärtssektion des russischen Kapitals, liiert natürlich mit den russischen Kapitalisten, mit der russischen Bourgeoisie, die jetzt gemeinsam mit dem Zarismus versucht haben, Russland zu modernisieren, als Großmacht zu profilieren. Daneben gab es natürlich dann die anderen Klassen, eine nicht sehr starke städtische Kleinbourgeoisie, die russische Intelligenzia, das sind diese freien Berufe, Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter, die eine kleine Zwischenschicht gebildet haben. Und dann natürlich diese riesige Masse von russischen Bauern, mehr als 100 Millionen Bauern, Untertanen des Zaren, die dann die Landbevölkerung gestellt haben. Das dynamischste Prinzip in der russischen Gesellschaft war aber die industrielle Arbeiterklasse, die schon im Rahmen dieses Industrialisierungszyklus der 1890er Jahre in Form von Streiks, Demonstrationen gezeigt hat, dass sie eigene politische Ziele verfolgt hat, nämlich eine russische Republik sollte her. Es gibt eine große Dynamik in der russischen Gesellschaft. Unruhen seit den 1890er Jahren, Streikbewegungen, Gründung von Gewerkschaften. Das hat sich alles kumuliert in der russischen Revolution von 1905. Es gibt Aufstände, Massendemonstrationen, die Forderung nach einem Rücktritt der Zaren, nach einer freien russischen Republik. Es gibt Arbeiterorganisationen. Sozialdemokratische Partei in ihren beiden Fraktionen ist sehr aktiv. Massenstreikbewegungen können wir beobachten und schon eine völlig neue politische Organisationsform, nämlich die ersten Räte. Das sind Arbeiter-Sowjets, Streikkomitees, die nicht nur in Petersburg und Moskau, sondern auch in zahlreichen Provinzstädten aktiv waren. Vor dem Druck dieser Revolution und vor dieser Aktivität der Volksklassen, der Unterklassen, sowohl der Arbeiter wie auch dann zunehmend der Bauern, ist diese Mittelschicht, ist die russische Bourgeoisie eher nach rechts gerückt. Sie hat ja etwas zu verlieren angesichts dieser Massenbewegungen und wirft sich quasi in die Arme der zaristischen Autokratie, sodass wir vor dem Ersten Weltkrieg eine interessante politische Konstellation sehen. Die Autokratie im politischen Bündnis, das natürlich in sich widersprüchlich war, im politischen Bündnis mit der Großbourgeoisie, auf der anderen Seite der Volksbewegung war die Arbeit, die Bewegung der Arbeiter, der Bauern, die jetzt schon in der Revolution von 1905 ihre Ansprüche angemeldet hatten. Das ausländische Kapital spielt ökonomisch eine Rolle, aber politisch ist das untergeordnet gegenüber diesen allgemeinen politischen zentralistischen Strukturen. Es gibt auch eine Duma, ein Parlament als Resultat der Revolution von 1905. Das war ein parlamentarischer Versuch. Max Weber sagt, ein Scheinkonstitutionalismus, der aber doch eine politische Öffentlichkeit geschaffen hat, sodass Russland im Jahre 1914 ganz anders aussah als vor 1905.
Es gab also eine autochthone russische Bourgeoisie. Woher rekrutierte die sich?
Die rekrutierte sich teilweise aus dem Landadel, der sich dann kapitalisiert hat, der Geld aus seinen großen Gütern gepresst hat und dann die ersten Fabriken in den Dörfern, auch in den Städten aufgebaut hat. Das war zweitens die Schicht von reicheren Bauern, die zu Geld gekommen waren, die aus der Dorfgemeinde vielleicht ausgetreten waren und auch eine Kapitalistenschicht dargestellt haben. Das waren drittens eine staatskapitalistische Gruppe, die aus der zaristischen Bürokratie, aus dem Finanzministerium mithilfe großer Staats- und Rüstungsaufträge Geld in die Wirtschaft gebracht hat. Und das war viertens das genannte Auslandskapital, vor allem französischer und belgischer Herkunft, das dann insgesamt zu dieser sehr starken Dynamisierung der russischen Wirtschaft seit den 1890er Jahren geführt hat.
Sie haben in Ihrem Vortrag einen besonderen Akzent auf die Mikroebene sozialer Organisation gelegt. Selbstorganisierte Kleingruppen scheinen Sie im Revolutionsjahr 1917 wichtiger für die Formierung der sozialen Klassen im Revolutionsprozess zu befinden als etwa Gewerkschaften und Parteien. Kooperation ist für Sie ein ganz wichtiges Stichwort zum Verständnis dieser Prozesse. Hervorgehoben haben Sie in Ihrem Vortrag deren zwei: die Dorfgemeinschaft, russisch Obchina, auf dem Lande, und die Betriebskomitees in den Städten. Zuerst die russische Dorfgemeinschaft. Was ist diese und wie funktionierte sie?
Die russische Dorfgemeinde, auf Russisch Obchina oder auch gleichbedeutend Mir, hat eine lange und kontroverse Geschichte. Sie tritt in Erscheinung durch eine wichtige Publikation eines deutschen Freiherrn, der selber Großgrundbesitzer war. Sein Name ist Freiherr August von Haxthausen, der hat Mitte des 19. Jahrhunderts ein wichtiges dreibändiges Werk veröffentlicht, das heißt Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands. Diese Haxthausen hat Russland selber in mehreren Jahren besucht und genaue Informationen über dieses merkwürdige Gebilde, russische Dorfgemeinde, formuliert. Er hat ein immenses Material zusammengetragen und seitdem gibt es ganz interessante Diskussionen um die Herkunft, die innere Struktur, das Leben dieser Dorfgemeinde. Es gibt auch entsprechende Kontroversen zu diesem Thema. Die einen sagen etwa, sie hat eine ganz lange Geschichte, die schon viele hundert Jahre lang ist. Das sei die innere Organisationsform des russischen Dorfes seit jeher gewesen. Die Gegenmeinung beinhaltet die Aussage, dass diese Dorfgemeinde erst vor wenigen Jahrzehnten gegründet worden ist, vor allem von oben als Zwangsmaßnahme zur Eintreibung von Steuern und zur kollektiven Haftung bei der Abführung dieser Steuern. Eine Kontroverse, die bis heute weitergeführt wird und wir müssen weiter zu diesem Thema forschen. Wie funktioniert diese Dorfgemeinde? Der Boden wird periodisch unter den Bauern umverteilt, entweder nach der Zahl der Esser oder nach der Zahl der Arbeitskräfte, und die bewirtschaften den Boden dann mit eigenem Inventar, mit eigenen Pflügen, mit eigenem lebenden Inventar, sodass die Dorfgemeinschaft zwei Aspekte hat, den kollektiven Aspekt der Bodenumverteilung, auch der gemeinsamen Nutzung etwa von Wiesen, von Wäldern, von Gewässern, von Brücken, von Wegen. Zu dieser kollektiven Seite gehört auch die gegenseitige Hilfe für Dorfgenossen, die in Armut sind oder deren Ernährer weggefallen ist. Zu der privaten, individuellen Seite dieser Dorfgemeinde gehört die private Bewirtschaftung des jeweils zugewiesenen Bodens und die private Nutzung von privaten Arbeitsmitteln, also Vieh und Inventar. Diese beiden Seiten können in einem Widerspruch stehen. Durch die kollektive Seite gibt es eine immer weitere Umverteilung, auch eine Verzwergung der einzelnen Landstücke. Aber die kollektive Bewirtschaftungsidee setzt sich im Verlauf der Geschichte immer fort. Auf der anderen Seite können reichere Bauern aus der Dorfgemeinde aufsteigen. Sie haben ja privates Inventar, private Pflüge, privates Arbeitsvieh. Sie haben vielleicht auch durch Handelstätigkeit Geldeinnahmen und können dann die Dorfgemeinde selber für ihre privaten Zwecke nutzen. Das russische Wort für diese Schicht heißt Kulak. Kulak ist eigentlich die Faust des Reichen, die über der Dorfgemeinde schwebt und sie bedroht. Die Dorfgemeinde lebt aber nicht alleine, ist nicht nur eine Einrichtung, die von unten her betrachtet werden kann, sondern auch von oben. Das zaristische Regime hat diese Dorfgemeinde auch immer benutzt, um die eigenen Ansprüche durchzusetzen, zum Beispiel um Steuern einzutreiben, um Rekruten einzusammeln, um die kollektive Haftung der Dorfgenossen für die Steuerzahlung zu sichern. Und unter dem letzten Ministerpräsidenten Pjotr Stolypin nach 1906 gab es sogar den Versuch, diese Dorfgemeinde völlig zu eliminieren, indem man die Bodenstücke den einzelnen Bauern privat als privates Eigentum zuschreiben wollte. Es gibt dann einen Kampf um diese Dorfgemeinde. Soll sie den privatwirtschaftlichen Weg weitergehen, der auch vom Zarismus befördert wurde, oder soll sie nach wie vor ein Sammelbecken gerade für die ärmeren Dorfgenossen bleiben, die ja durch diese Dorfgemeinde immer noch ein Stückchen Sicherheit, ein Stückchen Solidarität, ein Stückchen Gemeinschaftsarbeit erhalten haben. Im Jahre 1917 tritt diese Dorfgemeinde plötzlich wieder in Kraft, nämlich bei dem wichtigen Akt der Umverteilung der Großgüter. Das Dorf zieht also gemeinschaftlich zu Felde gegen den großen Grundbesitz, der ja selber in den letzten Jahrhunderten entstanden war, durch, heute würden wir sagen, Land Grabbing, durch den Raub des bäuerlichen Landes, hat er seine großen Güter erst in historischer Zeit geschaffen. Die werden jetzt von den Bauern zurückverlangt und seit der Februarrevolution 1917 beginnt ein Kampf, ein Krieg der Bauern um das Land, um das Lebensgut, das Überlebensgut, das Gemeingut, Grund und Boden. Das war ja die Basis für die Ernährung von Millionen von Menschen.
Der Boden der Dorfgemeinschaft gehörte der Dorfgemeinschaft? Das heißt also, wir haben dann folgende Situation auf dem Lande jetzt vor 1917, also einmal den Großgrundbesitz, wo der Adel dominiert, dann die Dorfgemeinschaft und jetzt haben Sie noch eine andere bäuerliche Schicht angesprochen, die Kulaken, die reicheren Bauern. Wo kamen die denn jetzt her?
Das ist die reichere bäuerliche Schicht, die sich aus dem Dorf selber herausgehoben hat, herausgearbeitet hat. Ich wollte andeuten, dass diese Dorfgemeinde ja in sich widersprüchliche Elemente gehabt hat. Einerseits das Prinzip der Kollektivität, der gemeinsamen Bodenverteilung, der gemeinsamen Nutzung von Wald, von Wiesen und so weiter. Andererseits waren die Arbeitsinstrumente Pferde, Pflüge, Eggen und so weiter, privates Eigentum der einzelnen Bauernfamilien. Und was nutzt mir eine Landzuteilung, wenn ich kein Pferd habe zum Ziehen des Pfluges, wenn ich keinen eigenen Pflug habe, sodass die unteren Dorfgenossen oft in Abhängigkeit geraten von den reicheren Bauern, die zum Beispiel auch durch Getreidehandel zu Reichtum können. Wenn etwa im Frühling die armen Bauernfamilien kein Saatgut mehr haben oder nichts mehr zu essen haben, dann müssen sie sich das leihen von den Reicheren, die dafür natürlich Zinsen haben wollen. Sodass wir auch eine innere Differenzierung in der Dorfgemeinde beobachten können. Umgekehrt können diese reicheren Höfe sich durch Hofteilungen auch immer wieder egalisieren. Sodass wir in der Dorfgemeinde eine ständige soziale Bewegung haben. Einerseits können sich reichere Bauern herausbilden, eine bäuerliche Oberschicht bilden, die sich vielleicht auch allmählich kapitalisiert. Die stellt dann teilweise auch die werdende Kapitalistenklasse in Russland. Andererseits gibt es sehr starke egalisierende Tendenzen durch die Hofteilungen und durch die Aktivität der Ärmeren im Dorf, die oft natürlich die Mehrheit gestellt haben, durch ihren Druck gegen diese Reichen. Das Dorf war also in sich selber differenziert. Und dieses komplizierte Gebilde der Dorfgemeinde musste diese jeweiligen Interessen ausgleichen. Im Jahre 1917 ist noch das gesamte Dorf in Aktivität geraten zugunsten der Landaufteilung der großen Güter. Aber bereits im Folgejahr 1918 differenziert sich das russische Dorf in die Dorfarmut, auf Russisch heißt die Biednota, auf der einen Seite und dann die reicheren Bauern auf der anderen Seite, die dem Zugriff der Stadt auf die Getreideüberschüsse des Dorfes unterlagen.
Sie sagten es, die Dorfgemeinschaft kennt also zwei Prinzipien, das der Kollektivität und das der privaten Nutzung. Jetzt ist es ja so gekommen, dass das Ergebnis der Oktoberrevolution 1917 so war, dass die Landaneignung vom Großgrundbesitz so aussah, dass wir viele Kleineigentümer gehabt haben. Also das Prinzip der privaten Nutzung hat da obsiegt?
Es haben beide Prinzipien sich durchgesetzt. Das Land wurde ja neu aufgeteilt, auch unter den Soldaten, die von der Front kamen. Das waren viele Millionen Menschen, Soldaten, Bauernjungen, die jetzt auf das Dorf zurückgeströmt sind und dort auch ihre Landanteile erhalten haben. Das waren aber auch zweitens die aus den Städten zurückkehrenden Arbeiter, die aus den hungernden großen Zentren auf das Dorf zurückkehrten, seit dem Winter 1917-18, um dort zu überleben. So hat die Dorfgemeinde vielen Millionen Leuten das Leben gerettet, weil sie Landanteile erhalten haben, mit denen sie die kommenden schlimmen und schweren Jahre des Bürgerkriegs überleben konnten. Aber in aller Regel wurde der Boden von den Bauernfamilien privat bearbeitet, was natürlich im Dorf auch hieß, dass es gegenseitige Hilfe gab. Bauernfamilien, die alleine nicht wirtschaften konnten, haben dann sehr wohl Inventar gemeinsam genutzt und versucht, gemeinsam durch Kooperation, durch Zusammenarbeit, durch bäuerliche Solidarität, durch Nachbarschaftshilfe zu überleben.
Wenn ich mich recht entsinne, hat Rosa Luxemburg diese individuelle Aufteilung kritisiert. Hätte es denn dazu eine Alternative gegeben in dieser Situation oder entsprach das einfach, so wie es dann letztendlich gemacht worden ist, dem Bewusstsein der Bauern?
Die Kritik von Rosa Luxemburg ist berechtigt und gleichzeitig nicht berechtigt. Der Spielraum der Bolschewiki, diese Agrarrevolution zu steuern, war außerordentlich gering. Die Bolschewiki waren auf dem Dorfe wenig verankert. Und der Prozess der Landaufteilung der großen Güter verlief weitgehend spontan. Das war die Kraft des Dorfes, die Kollektivkraft des Dorfes, die dann obsiegt hat gegenüber dem alten Großgrundbesitz. Die Kritik von Rosa Luxemburg beinhaltet, dass nun eine neue Schicht von Kleineigentümern entstanden ist, die sich gegen die sozialistischen Ziele der Revolution gewendet hätte. Das ist insofern nicht historisch zu halten, weil ja gerade die Kleineigentümer dann bei der Verteidigung der Revolution im Bürgerkrieg deshalb aktiv geworden sind auf der Seite der Bolschewiki, weil sie diese Landfrage in diesem Sinne der russischen Agrarrevolution gelöst haben. Ohne die bäuerliche Bevölkerung hätte Sowjetrussland in den Jahren 1918 bis 1920, also in den Jahren des Bürgerkrieges, nicht überlebt. Die Solidarkraft des Dorfes war eine Stütze der Bolschewiki, obwohl gegen Ende des Bürgerkriegs aufgrund der großen Getreidenot neue große Widersprüche zwischen Stadt und Land eintraten, weil die hungernde Stadt teilweise mit großer Gewalt sich auf die bäuerlichen Überschüsse des Dorfes gestürzt hat.
Wer mehr Einfluss hatte als politische Kraft auf das Land, das waren ja die Sozialrevolutionäre, die wiederum unterteilt waren in einen rechten und einen linken Flügel. Mit dem linken Flügel sind die Bolschewiki ja auch in der Oktoberrevolution noch lange verbündet. Gab es da auch diese unterschiedlichen Vorstellungen von kollektivem Aufteilen des Bodens und individuellem Aufteilen des Bodens? Hat sich da politisch was abgebildet?
Die Sozialrevolutionären waren formal gesehen die stärkste Partei auch noch im Jahre 1917. Sie waren im ganzen flachen Lande verbreitet, haben sich aber nach und nach aufdifferenziert, weil die Spitze der Sozialrevolutionäre den Prozess der Bodenübergabe nicht unterstützen wollte, obwohl zahlreiche Agrarminister der provisorischen Regierung von den Sozialrevolutionären gestellt waren, haben sie trotzdem nicht die Landfrage angegangen. Warum? Weil das ganze Land weiterhin im Krieg stand. der von den sozialrevolutionären Spitzen mitgetragen wurde. In einem Krieg kann man keine Agrarrevolution gebrauchen, sodass sie eine Agrarwende blockiert haben. Nun spaltet sich aber die Sozialrevolutionäre Partei in einen rechten und einen linken Flügel. Die Linken gehen, wie wir gerade gehört haben, mit den Bolschewiki gemeinsam in eine Regierung nach der Oktoberrevolution und verlassen diese Regierung erst aus Protest gegen den Brest-Litowsker Friedensschluss im März 1918. Sie wehren sich dagegen, dass Russland sich quasi in dem Separatfrieden den drückenden Bedingungen des Brester Friedens unterwirft. Zweitens waren sie auch gegen den Zugriff der Stadt auf die Überschüsse des Dorfes, die wir jetzt bereits im Jahre 1918 sehen, nämlich durch die Einrichtung der Dorfarmut, der Komitees der Dorfarmut im Dorfe, die Druck ausüben auf die Getreidelieferungen der reicheren Bauern. Die müssen jetzt den Städtern Getreide zuliefern, was zu neuen Widersprüchen geführt hat.
Herr Mayer, Sie sagten jetzt gerade etwas, was mir auch in Ihrem Vortrag aufgefallen ist. Sie sagten nämlich, naja, also die Kerensky-Regierung und die Sozialrevolutionäre waren ja in dieser Regierung, die wollten den Krieg weiterführen und deswegen konnten sie nicht gleichzeitig eine Agrarreform durchführen. Auf der anderen Seite haben Sie gerade betont, dass der Bürgerkrieg und die Interventionskriege, die wir dann haben, von den Bolschewiki deswegen gewonnen werden konnten, weil die Bauern jetzt etwas zu verteidigen hatten, weil da eben halt eine Agrarreform durchgeführt worden ist, wäre es in dem Sinne nicht also von Interesse gewesen, auch der Kerensky-Regierung eine solche Agrarreform durchzuführen, um die Bauern hinter sich zu bekommen?
Das ist eine berühmte Frage. Hätte die provisorische Regierung nicht aktiver sein sollen bei der Landübergabe? Darüber wird bis heute kontrovers diskutiert. Vielleicht gab es eine gewisse Überlebenschance für diese provisorische Regierung. Aber weil sie so eng reingeklammert war in die Fortsetzung des Ersten Weltkrieges, im Bündnis mit den anderen Entente-Mächten, also mit Frankreich, mit Großbritannien, seit April 1917 mit den USA, so konnte sie nicht und wollte sie nicht diesen eisernen Kriegsring, dieses eiserne Kriegsbündnis verlassen. Wenn man weiter Krieg führt, kann man keine Agrarrevolution starten, weil ja 4/5 der alten Armee aus Bauern bestand, die dann, weil von oben nichts Gutes kam, von unten versucht haben, diese Agrarfrage zu lösen. Sie haben sich das Land erobert. Es gab dann eine Stärkung der Position der Bauernschaft gegenüber den Städten. Und im Bürgerkrieg haben die Bauern deshalb ihr Land verteidigt gegenüber dem Versuch der Grundbesitzer, die erneut mit Hilfe der weißen Armeen versucht haben, an ihr Land heranzukommen. Durch die Lösung dieser Agrarfrage hat die Sowjetmacht, hat die Partei Lenins nur im Bürgerkrieg siegen können.
Kommen wir vom Land in die Stadt. Das ist nämlich die zweite mächtige Basisbewegung, die sehr wichtig in Ihrem Vortrag gewesen ist, nämlich die Betriebskomitees. Wie entstanden diese und wie funktionierten die?
Viele Arbeiter stammten ja aus den Dörfern. Der Industrialisierungszyklus in Russland hat sich erst spät entfaltet, seit den 1880er, 1890er Jahren. Viele Bauern strömten in die Städte, stellten dort das industrielle Proletariat, was sich in den großen Städten und in riesigen Betrieben konzentriert hat. Russland war das Land der Riesenbetriebe. In der Hauptstadt Petersburg, ebenso in Moskau, hatten die größten Industriebetriebe mehr als 20.000, teilweise mehr als 30.000 Arbeiter. Viele Arbeiter haben ihre Gewohnheiten, ihre Kommunikationsformen mit in die Städte gebracht, vielleicht auch ihre Erinnerungen an diese Dorfgemeinde, Dorfgemeinschaft, die ja eine kollektive Einrichtung war. Die Dorfversammlung hat immer entschieden über die Geschicke des Dorfes, hat diskutiert über die Landverteilung, über viele andere Fragen, über kollektive Nutzungsformen. Im Jahre 1917 tritt dann auf einmal in diesen großen Industriebetrieben die Einrichtung der Betriebskomitees oder Fabrikkomitees in Erscheinung, die vielleicht auf dieser alten Idee der Obschina, des alten Mir, beruht. Diese Betriebskomitees sind eher in Erscheinung getreten als die politischen Parteien, eher in Erscheinung getreten als die Gewerkschaften oder die politischen neuen Zentralorganisationen. Sie waren in den Betrieben selber tätig und haben im Verlauf des Jahres 1917 eine Vielzahl von ökonomischen Problemen lösen wollen. Das fing an mit Personalfragen, mit der Absetzung von ungeliebten Vorgesetzten, die während des Krieges ein drakonisches Zwangsregime in den Betrieben aufrechterhalten hatten. Mit Prügelei waren oft die Arbeiten im Industriebetrieb der Kriegszeit verbunden. Es geht dann weiter mit der Durchsetzung des 8-Stunden-Tages. Russland ist das erste Land der kriegsführenden Parteien, das diesen 8-Stunden-Tag von unten her durchsetzt. Und geht dann weiter zu den Fragen hin über die Versorgung der Betriebe mit Rohstoffen, über die Umwandlung des Produktionsprofils in eine friedliche Richtung. Manche Arbeiter waren auch religiös geprägt, haben vielleicht von dem Propheten Micha gehört, dass man Schwerter zu Pflugscharen umschmieden müsse, wenn das Volk besser leben wolle. Das ist auch teilweise versucht worden im Revolutionsjahr 1917, damit ein neuer Kreislauf zwischen Stadt und Land in Erscheinung treten könnte. Viele Betriebseigner haben natürlich gegengesteuert und wollten die Einrichtung der Betriebskomitees in die Defensive zwingen. Es gibt dann eine Welle von Aussperrungen im Sommer 1917, wogegen sich die Betriebskomitees ihrerseits gewehrt haben. Es gibt einen dauernden Kampf in den Betrieben um Macht, um Einfluss, letztlich um Eigentum, sodass dann die Bewegung der Arbeiterkontrolle, das ist der wichtige Begriff im Jahre 1917 in den Industriebetrieben, dass dann diese Arbeiterkontrolle allmählich zur Arbeiterverwaltung und Selbstverwaltung hinübergewachsen ist. Es gibt einen Versuch, in den Industriebetrieben auch das kollektive Eigentum durchzusetzen. Träger dieser Bewegungen waren in der ersten Phase vor allem die Betriebskomitees, in der zweiten Phase später auch dann die Gewerkschaften und die Sowjets, die Räte.
Also, die Betriebskomitees entwickeln sich 1917. Da sind dann die Menschen, die Arbeiter drin, innerhalb eines Betriebes. Können Sie ungefähr sagen, bei diesen großen Betrieben, wie viele Arbeiter denn und Arbeiterinnen denn da aktiv auch mitgemacht haben? Also wie groß war die Basis dieser Betriebskomitees innerhalb der Arbeiterschaft eines Betriebs?
Das ist im Einzelnen schwer zu eruieren, weil wir wenig schriftliche Quellen haben. Von einzelnen Großbetrieben gibt es Protokolle dieser Betriebskomitees, die sich dann auch teilweise untereinander vernetzt haben. So ein riesiger Betrieb ist ja so ähnlich wie eine ganze Stadt. Wenn 20.000, 30.000 Arbeiter ihren Betrieb selbst organisieren wollen, dann ist das alles nicht so leicht möglich. Es gibt dann in den einzelnen Werkabteilungen Zusammenkünfte, Komitees, die dann während der Arbeitszeit oder nach der Arbeitszeit diese betrieblichen Entscheidungen diskutieren und auch lösen wollen. Das wird dann allmählich gebündelt auf der Ebene des ganzen Betriebes. Dann gibt es innerhalb der Städte Zusammenfügungen, Kommunikationen zwischen den einzelnen Betriebskomitees. Es gibt gesamtstädtische Konferenzen der Betriebskomitees, in denen interessanterweise auch die Bolschewiki, also die Partei Lenins, relativ früh eine stabile Basis gehabt hat. Ich spreche etwa vom Sommer 1917, wo hier in vielen Industriebetrieben die Bolschewiki schon sehr viel stärker waren als die Menschewiki.
Inwieweit hatten sich denn im Verlaufe dieses Jahres 1917 dann diese Betriebskomitees, Sie sprachen jetzt schon die städtische Ebene an, noch weiter also nach oben auch organisiert? Stichwort Sowjets.
Wenn man die Städte retten wollte vor Hunger, vor Abwanderung, vor Zerstörung, vor Chaos, musste man versuchen, eine gesamtstädtische Konferenz einzurichten, die dann diese Betriebskomitees auch organisiert haben. Das passiert dann im Sommer, Herbst, Winter 1917-18. Das wird dann teilweise auch von den Gewerkschaften organisiert. Allmählich transformieren sich dann diese Betriebskomitees in die Basisgruppen der übergeordneten Gewerkschaften, die ihrerseits versucht haben, eine erste Wirtschaftsplanung in Gang zu setzen. Der oberste Volkswirtschaftsrat, der versuchen sollte, die Industrie zu regulieren, tritt dann als organisierende Kraft in den Jahren 1918, 19, 20 schon deutlich in Erscheinung. Getragen wird er sowohl von unten wie von oben. Von unten durch die Aktivität der Betriebskomitees, der Gewerkschaftseinrichtungen, auch der Genossenschaften, von oben durch die neu geschaffenen Zentraleinrichtungen der Sowjetmacht. Die ganze Kraft der Ökonomie wird natürlich im Bürgerkrieg auch für die Verteidigung der Revolution ausgenutzt. Es bleibt nicht viel übrig für die Befriedigung der Konsuminteressen der Bevölkerung. Das kann erst dann in einer späteren Phase, in den 20er Jahren, im Rahmen der neuen ökonomischen Politik, die ist gestartet 1921-22, ansatzweise gelingen.
Lassen Sie uns aber nochmal bei Ihrem interessanten, hochinteressanten Ansatz der Betrachtung der Geschichte von unten verbleiben. Da würde ich jetzt gerne eine zugespitzte Frage stellen. Also wir haben, Sie haben das schon erwähnt, drei Parteien auf der Linken, die Sozialrevolutionäre, das ist die Partei, die wohl am meisten auf dem Lande verankert ist, und dann die städtische Sozialdemokratie, die sich geteilt hat in die Menschewiki und in die Bolschewiki. Aber hätte es 1917 Ihrer Meinung nach Revolution im Sinne einer umfassenden sozialen Transformation geben können, auch ohne diese Parteien, also von unten und selbst organisiert? Denn Sie betonten ja die vielen kleinen Revolutionen in Ihrem Vortrag in der großen und die Rolle der Mikroebene, die wir gerade besprochen haben, die betonen Sie ja sehr.
Es gibt in Russland im Jahre 1917 ja zwei Revolutionen. Die erste Revolution im Februar, nach unserem heutigen Kalender im März, ist ja ohne die Aktivität politischer Parteien abgelaufen. Das war eine spontane Massenbewegung. Sie ist gestartet vor allem auch von Frauen aus den Textilbetrieben der Hauptstadt, also Petrograds, die dann, um an Brot zu kommen, um zu überleben, einen Massenstreik organisiert haben, dem sich auch dann gleich die Soldaten der Garnisonen angeschlossen haben. Nach mehrtägigen Kämpfen war diese Revolution siegreich, der Zar musste zurücktreten. Und dann treten ja die bekannten beiden Machtzentren als Nachfolge der politischen Macht in Erscheinung. Erstens die provisorische Regierung, zweitens der neu geschaffene Sowjet, in dem schon die Deputierten aus den Betrieben und aus den Militäreinheiten gemeinsam diesen Sowjet der Arbeiter- und Soldatenräte, diesen Sowjet der Arbeiter und Soldaten, Deputierten geschaffen haben. Das verlief weitgehend ohne politische Parteien. Deren Vertreter waren wenn sie auf der linken Seite aktiv waren, in früheren Phasen bereits in die Emigration gezwungen worden. Zum Teil waren sie in Sibirien, zum Teil im Untergrund. Jedenfalls treten Parteien als politische organisierende Kraft in der Februarrevolution nicht maßgeblich in Erscheinung. Ganz anders ist dann die Oktoberrevolution, die natürlich von der Partei der Bolschewiki maßgeblich gestaltet wurde. Die Bolschewiki waren dann allmählich zu der gestaltenden Kraft in den Städten geworden, hatten Mehrheiten in hauptstädtischen Sowjets, in allen anderen möglichen gesellschaftlichen Einrichtungen, etwa Genossenschaften oder Stadtdumen, Stadtparlamenten, hatten sie auch bereits die Mehrheit. Und sie haben dann mithilfe des Militärrevolutionären Komitees, in dem Leo Trotzki eine maßgebliche Rolle gespielt hat, diese Oktoberrevolution organisiert. Das war also im Unterschied zur Februarrevolution eine stärker organisierte, koordinierte Aktion, die sowohl in der Hauptstadt Petrograd wie in allen anderen großen Industriezentren relativ schnell und zum Glück relativ unblutig ablaufen konnte, weil die Mehrheit der städtischen Unterschichten, das sind die Arbeiter, das sind die Ärmeren, das sind die Kleinbürger, das sind die Soldaten, dann hinter diesen Bolschewiki gestanden haben. Natürlich gab es allmählich eine Gegenorganisation der Gegenrevolution, aber das ist dann ein Aspekt, der erst Ende des Jahres 17, Anfang des Jahres 18 in Erscheinung tritt.
Herr Mayer, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen wollten oder versuchten, dann haben wir bis zu diesem Oktober 1917 einmal diese Basisprozesse, also die Bauern eignen sich das Land an, die Arbeiter wollen die Kontrolle über die Fabrik, über die Produktivkräfte und sie haben eben die organisierende Rolle der Bolschewiki angesprochen in der Oktoberrevolution. Die Bolschewiki, schon allein aufgrund ihrer Illegalität, waren sehr zentralisiert, strukturiert. Betrachten wir jetzt den weiteren Verlauf der Jahre nach der Oktoberrevolution, so obsiegt immer mehr eine zentralisierte staatliche Form, weniger oder immer weniger die basisdemokratische Form. Aus Ihrer Sicht ist das folgerichtig angesichts denn der heranbrechenden Konterrevolution, der ausländischen Intervention? Oder hätte es aus Ihrer Sicht da auch andere Entwicklungswege hin zu einer weiteren basisradikaldemokratischen Entwicklung geben können?
Das sind sehr wichtige Fragen. Das Problem von Zentralität und Dezentralisation im Revolutionsprozess. Da hat sich viel geändert in den kommenden Jahren ab 1918, weil wir in diesem Jahr bereits die erste große außenpolitische Niederlage der Oktoberrevolution konstatieren müssen, nämlich in Form der vorrückenden deutschen Armee, in Form des Brest-Litowsk-Diktatfriedens, in dem Russland ganz große Territorien abtreten musste, und zwar gerade die industriell entwickelten Territorien. Die deutschen und österreichischen Armeen sind ja dann vormarschiert bis zum Don, bis auf die Krim, die also im Jahre 1918 mit dem ganzen südrussischen, ukrainischen Territorium, was auch die Kornkammer Russlands dargestellt hat, okkupiert hatte. Das hat die Oktoberrevolution, die ja in den nördlichen getreidearmen Regionen erst gesiegt hat, in allergrößte Bedrängnis gebracht. Hinzu kamen dann seit dem Jahre 1918 Versuche der Entente-Mächte in Russland wieder Fuß zu fassen, und zwar gemeinsam mit den Weißen, also den Revolutionsverlierern im Prozess der Oktoberrevolution. So haben wir eine dreifache Bedrohung der Revolution durch die Deutschen, durch die weiße Gegenrevolution, durch die Entente, Und führen wir noch den vierten, allerwichtigsten Faktor hinzu, die drohende Hungersnot der proletarischen Zentren, die ja die Machtzentren der Bolschewiki waren. Vor diesem ganzen Hintergrund gibt es einen Zentralisierungsschub, zum Beispiel allein durch die Rekrutierung der neuen Soldaten, durch die Militarisierung der Revolution, die sich ja wehren muss, die sich verteidigen will gegenüber diesem Zugriff von außen. Und überall dort, wo es Militär oder Krieg oder einen Rüstungsaufbau gibt, dort gibt es auch eine neue staatliche Zentralisierung, sodass diese Sowjets allmählich auch ihre basisdemokratischen Fundierungen nicht gerade völlig einbüßen, aber allmählich weniger haben, und die Zentralisierung des politischen Systems schreitet dann in den kommenden Jahren fort, wobei es immer wieder auch Gegenbewegungen gab, etwa in Phasen, in denen der Bürgerkrieg nicht zugespitzt in Erscheinung trat. Es gab 1921 eine interessante Diskussion über die Rolle der Gewerkschaften im sowjetischen Staats- und Gesellschaftssystem, mit dem Versuch, auch hier wieder einige dezentrale Positionen in das russische politische System der Revolution zu implantieren. Nur es gibt eine Entvölkerung der Städte während des Bürgerkriegs. Viele Proletarier ziehen zurück in die Dörfer, gehen in die Rote Armee, viele fallen im Bürgerkrieg, sodass die proletarische Basis der Revolution eher enger geworden ist. Mit dem Tiefpunkt des Jahres 1920-21. Das ist auch das Jahr des großen Hungers aufgrund einer katastrophalen Missernte in den südlichen Getreidegebieten. Eine allmähliche Rekonstruktion des politischen und wirtschaftlichen Systems finden wir erst dann wieder in den 20er Jahren mit einer neuen Konstellation, was das Verhältnis Zentralismus und Dezentralität angeht.
Nur noch mal eine kurze Frage zu Brest-Litowsk. Da gab es ja auch große Meinungsverschiedenheiten innerhalb der bolschewistischen Partei, also etwa zwischen Trotzki und Lenin. Lenin war dafür, Brest-Litowsk anzunehmen, und er hat das auch durchgesetzt. Einmal angenommen, die russische Revolution hätte Brest-Litowsk nicht akzeptiert. Kann man da eigentlich irgendetwas aus heutiger Sicht, aus geschichtswissenschaftlicher Sicht dazu aussagen, wenn sie das nicht akzeptiert hätten, wäre das unten verstanden worden von den Soldaten und von den Bauern, oder hätte man dann gesagt, naja, die sind genauso wie die Kerensky-Regierung, führen auch den Krieg fort?
Das ist eine schwierige Frage, die auch heute noch diskutiert wird. Das Hauptproblem war nicht die russische, sondern die deutsche Revolution. Würde sie kommen, würde sie den Vormarsch der deutschen Armeen stoppen, würde in Berlin, würde in Wien, würde in Budapest eine proletarische Antikriegsopposition, eine Antikriegsrevolution siegen können. Es gab entsprechende Anzeichen dafür, dass in Deutschland beispielsweise sowohl in der Armee wie in der Flotte große Unruhe herrschte. Viele Deutsche waren unzufrieden mit der Ernährungslage im dritten, im vierten Kriegsjahr. Es gab schon eine Spaltung der Sozialdemokratischen Partei in einen Mehrheitsflügel und in einen Unabhängigkeitsflügel. Es gab also einige Symptome dafür, dass in Deutschland auch ein Umsturz vollbracht werden könnte. Nur in welcher Form oder in welchem Zeithorizont, das war natürlich unbekannt. Und so gibt es in der russischen bolschewistischen Partei die Diskussion um dieses Problem. Die einen sagen, das gilt für die linken Kommunisten damals, für Bucharin besonders, die deutsche Revolution steht unmittelbar vor der Tür. Wir brauchen keinen Frieden schließen, wir machen eine revolutionäre Verteidigung. In Deutschland wird bald die Antikriegsopposition siegen. Lenin ist da skeptischer. Der sagt, das mag kommen, aber das ist nicht gewiss, ob eine deutsche Revolution zur Entlastung der russischen in Erscheinung tritt. Und solange wir in der Ungewissheit leben, müssen wir diesen Diktatfrieden schließen. Die schreckliche Dialektik dieses Friedens war, dass der deutsche Imperialismus damit ja auch gerade noch gestärkt wurde. Der hat dann im Jahr 1918, gerade vor dem Hintergrund der neuen Eroberungen im Osten, ja auch versucht, im Westen noch entscheidende Entscheidungsschlachten zu gewinnen, was dann letztlich doch gescheitert ist. Und die leninsche Perspektive, dass dann später eine deutsche Revolution zur Entlastung der russischen in Erscheinung treten könnte, schien dann Realität zu werden. Aber es war eine schwierige Entscheidungssituation. Frühjahr 1918, sollen wir mit dem Aufbau einer neuen Armee in Russland beginnen? Sollen wir uns verteidigen? Sollen wir uns nicht verteidigen? Wie steht die deutsche Revolution in ihrer Potenzialität bereit? Wie ist die Lage in den Mächten der Entente? Würden die weiter intervenieren? Dort gab es ja auch Antikriegsstimmungen in den Entente-Staaten. Keiner wollte den Krieg ja noch endlos weiterführen. Die Bevölkerung hat schon lange gemurrt. Es gab auch Antikriegsbewegungen in Frankreich, in London. Es gab isolationistische Bewegungen in den USA seit Kriegseintritt April 1917. Es gab also viele ungewisse Fragen, aber vor diesem Hintergrund haben dann die Bolschewiki sich entschieden, diesen Brest-Litowsker Frieden zu unterzeichnen, um überhaupt noch die russische Revolution zu retten und um ihr eine sogenannte Atempause zu gewähren. Das wurde bitter erkauft, aber es war dann einige Monate Ruhe an der Front zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion, der Sowjetmacht. Die Sowjetunion entsteht erst einige Jahre später und die Sowjetmacht wurde auch dann diplomatisch anerkannt vom Deutschen Reich.
Abschließend die Frage für die politische Linke. Was würden Sie sagen, welcher Stellenwert hat die Oktoberrevolution heute? Ja, sie ist ja nun einmal eine ganz wichtige geschichtliche Erscheinung. Sie hat das 20. Jahrhundert bestimmt. Jetzt ist das aber zu Ende. Die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Was bleibt? Was ist der Stellenwert?
Die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Die russische Revolution ist Geschichte geworden. Da können Historiker vielleicht noch den einen oder anderen Aspekt neu erforschen. Aber als direkte Folie für eine politische Gegenwartsfragestellung ist sie vielleicht weniger geeignet. Wir alle wissen, dass wir in einer völlig anderen Welt leben. Das alte Russland, das alte Europa gibt es nicht mehr. Das sieht heute alles völlig anders aus. Aber wenn wir nachdenken, sehen wir auch, dass es vielleicht nicht alles ganz anders aussieht. Es gibt ja auch noch historische Kontinuitäten. Das System des Kapitalismus existiert ja noch, heute auch in Russland wieder, in Europa sowieso. Manche sagen, dass auch die Kategorie des Imperialismus weiter virulent bleibt. Wir leben in einer Welt von Bedrohungen, von imperialistischem Kalkül. Und vielleicht können zentrale Politikfelder der russischen Revolution vor dem heutigen Problemhorizont auch neu durchdacht werden. Die russische Revolution hat drei zentrale Politikfelder bearbeiten wollen. Erstens Frieden. Das ist gelungen durch eine Demobilisierung der Armee. Das ist gelungen durch Lenins Dekret über den Frieden, ein großartiges Dokument im Jahre 1917. Wir leben heute auch...
Herr Mayer, sagen Sie mal kurz etwas zu diesem... Das wissen vielleicht nicht alle, was Sie da so großartig finden an diesem Dokument.
Das ist das erste Dekret, denn auf dem zweiten Sowjetkongress in der Nacht 7.8. November 1917 formuliert. Es ist ein Vorschlag an alle kriegführenden Länder für einen sofortigen Waffenstillstand, um dieses vierjährige Abschlachten der Völker gegeneinander zu beseitigen. Ein Vorschlag nicht nur an die Regierungen, sondern auch an die großen gesellschaftlichen Organisationen der kriegführenden Staaten. Heute würden wir sagen an die NGOs, also ein Appell auch an die deutsche Arbeiterbewegung, an die französische Arbeiterbewegung, an die pazifistischen Kreise in ganz Westeuropa, dieses Massenmorden zu beenden. Und zwar ohne Bedingungen, wie man damals gesagt hat, ohne Annexionen und Kontributionen. Ein sofortiger Waffenstillstand, der dann weiter ausgearbeitet werden könnte zugunsten eines gemeinsamen friedlichen Europa. Aus dem Weltkrieg sollte man etwas lernen, nämlich nicht mehr die Völker gegenseitig in den Krieg zu treiben. Das würde am besten laufen mit einer gesellschaftlichen Transformation in Richtung Sozialismus. Aber das war nicht die Voraussetzung dieses Friedensdekrets. Es war der Versuch, den Status quo ante zu stabilisieren, das heißt zu dem Europa vor dem Krieg zurückzukehren mit möglichster Reduzierung von Waffenarsenalen in der künftigen Nachkriegszeit. Heute sehen wir natürlich neue Rüstungsrunden in der ganzen Welt. Wenn wir uns auf dem Globus umschauen, sehen wir kaum ein Land, was nicht weiter rüsten wird. In unseren Tagen lesen wir in den Zeitungen, dass auch die Europäische Union, nicht nur die NATO, nicht nur andere Militärverbände neu aufrüsten wollen. Die Welt ist insofern noch schrecklicher geworden, als die Waffen schrecklicher geworden sind, die uns alle bedrohen. Es gibt weit über 10.000 funktionsfähige Atombomben, die in allen Ecken und Enden der Welt disloziert sind. Vielleicht ist dann vor diesem Hintergrund die alte Friedensidee, die Menschheit könne nur überleben, wenn sie abrüstet, von einer neuen Aktualität. Zweitens, das Ziel der russischen Revolution war auch die Lösung der Landfrage, dass jene Leute, die das Land bearbeiten würden, es auch besitzen sollten. Wir leben in einer anderen Welt, aber Landfragen gibt es in vielen Regionen der Welt. Wenn ich in der Zeitung ab und zu das Wort Landgrabbing lese, dann kommt mir die Idee, dass wir eine neue Kapitalisierung von Grund und Boden haben mit riesigen Besitztümern in Südamerika, in Afrika, übrigens auch in Russland oder der Ukraine, neue riesige Landstrukturen, Agrarstrukturen von internationalen Großkonzernen organisiert, wo Kleinbauern vertrieben werden. Nun, vielleicht kann ein Blick in die russische Revolutionsgeschichte auch hier zu einem Umdenken führen. Die Zukunft der Welternährung liegt wahrscheinlich nicht sehr gut in den Händen der internationalen Nahrungsmittelkonzerne. Drittens das Problem der Arbeiterkontrolle. Das war ja das dritte große Problem der russischen Revolution, getragen von diesen genannten Betriebskomitees, den Gewerkschaften. Ja, eine unkontrollierte große Macht von Industriekonzernen, von international agierenden Konglomerationen sehen wir auch heute. Begriffe wie Arbeiterkontrolle, Wirtschaftsdemokratie, demokratische Wirtschaftsplanung, Begriffe, die im Jahre 1917 nicht nur in Russland, auch in vielen anderen Ländern eine große Rolle gespielt haben, sind vielleicht auch neu durchdenken. Wir wollen ja in einer Welt leben, in der auch die Sphäre der Wirtschaft demokratisch organisiert wird. Wir brauchen nicht nur eine politische, sondern auch eine wirtschaftliche Demokratie und entsprechende Diskussionen aus den 1920er Jahren, aus dem Jahre 1917, können vielleicht auch heute eine gewisse Aktualität haben. Oder denken wir zum Schluss auch an das Problem von Arm und Reich. Das war in Russland besonders virulent. Russland, das alte russische Reich, war das klassische Land der wenigen Reichen und Superreichen und der vielen armen und extrem armen Menschen. Ja, wie sieht die Welt heute aus? Vielleicht gar nicht so ganz verschieden in dieser Frage, wenn ich mir die neuen Reichtumsverteilungsberichte anschaue. Sehe ich auch hier, dass ein großer Handlungsbedarf in Richtung einer demokratischen Umverteilung von exzessivem Reichtum sehr wohl an der Tagesordnung sein sollte.
Ja, Maya, vielen Dank auch dafür noch einmal. Wir sehen, dass die Fragen von 1917 hochaktuell sind. Herr Maya, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses hochinteressante Interview.
Ich sage vielen Dank. Auf Wiedersehen.